Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser. Kürzer, schneller, besser. Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer,
schneller, besser.
Stellenanzeigen. Master of Business Management im Bereich der Controlling und Consulting Agency für die Abteilung IT Engineering. Aha. Gesucht wird ein dynamischer, jugendlicher Mitarbeiter mit langjähriger Berufs- und Auslandserfahrung, der sich flexibel und mobil einer hohen Belastbarkeit hingibt. Weiterhin vorausgesetzt ist Spaß an der Arbeit und profitorientiertes, rücksichtsloses Denken. Ach so. Dafür sollten Sie 24 Stunden am Tag verfügbar sein. Ein gepflegtes Äußeres ist natürlich unabdingbar. Das klingt doch ganz gut. Mobilität. Rationalisierung, Profitdenken, Flexibilität, Gewinnmaximierung, Schnelllebigkeit, Hektik, Stress. Kürzer, schneller, besser. Heute schon gelebt? Eine Produktion der Gruppe Tatfunk am Gymnasium Hilpoltstein. Verkürzungen und ihre Folgen ziehen sich durch unser gesamtes Leben und bestimmen dadurch auch unsere Lebensqualität. Sei es nun positiv oder negativ. Vom Kindergarten an, in die Schule, über Studium, Beruf, bis in die Familie. Kurz gesagt, unser ganzes Leben lang.
Wo hat der Bürgermeister schon im Sand gespielt und sich im tiefen Matsch so richtig wohl gefühlt? Im Kindergarten, im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an.
Ja, so war das. Doch gilt das auch noch für unsere heutigen Kindergärten? Stehen dort immer noch Spiele, Spaß und Heiterkeit oder vielleicht Englischunterricht, individuelle und zukunftsorientierte Frühförderung und straffe Zeitpläne im Mittelpunkt? Ihr erinnert euch sicher noch an eure eigene Kindergartenzeit, an die guten alten Zeiten mit Buben fangen Mädchen, Sandburgen bauen und Matschbombenschlachten. Da war es dann egal, wenn man mit einem
»Oh nein, wie siehst denn du schon wieder aus?«
von der Mutter begrüßt wurde. Doch im Jahre 2002 zogen graue Gewitterwolken über die fast schon paradiesische Zeit vor dem Ernst des Lebens. In diesem Jahr beschlossen Bund und Länder eine Bildungsreform.
Deutschland hängt im internationalen Vergleich mit den europäischen Industrieländern in Bezug auf Bildung hinterher. Deshalb versucht die Regierung, die Defizite in diesem Bereich auszugleichen, indem man einige Trends der anderen Länder übernimmt bzw. nachahmt. Am auffälligsten dabei ist, dass unsere Regierung nun auch beschlossen hat, neben den unterschiedlichsten Frühförderungsprogrammen schon im Kindergarten die Möglichkeit anzubieten, eine Fremdsprache, das heißt hauptsächlich Englisch, zu erlernen.
Doch sind diese vermeintlichen Gewitterwolken vielleicht nur überflüssige Schäfchenwolken? Um jener Frage auf den Grund zu gehen, berichten wir nun live aus dem Brennpunkt Kindergarten.
Hallo, ich stehe direkt vor einem Kindergarten. Mal sehen, ob die Kinder überhaupt Zeit für mich haben. Ah, da drüben sehe ich ja einige Kinder. Hallo, wie heißt du?
Timo?
Hanna,
Nele.
Wie alt bist du?
5, 6, 7.
Welche Wörter kannst du schon auf Englisch?
Horse, Banana.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Die Regierung sieht vor, verschiedene Frühförderungsprogramme, darunter vor allem das Erlernen der englischen Sprache, fest in den Kindergartenalltag zu integrieren. Als Folge daraus wird den Kindern wichtige Zeit zum Spielen weggenommen. Doch genau diese Zeit zum Spielen gilt als Grundlage für ein harmonisches Miteinander unter den Kindern. Ein solches Miteinander ist wiederum ausschlaggebend dafür, dass sich das Kind in sozialer wie auch seelischer Hinsicht richtig entwickelt. Es ist also offensichtlich, dass Englischunterricht im Kindergarten diese scheinbar so enorm wichtige Zeit zum Spielen verkürzt. So ist es auch leicht zu behaupten, dass das einzelne Kind dadurch in seiner Entwicklung beeinträchtigt wird. Die Aufgabe der frühkindlichen Erziehung, also des Kindergartens, ist es jedoch, sich dem Spielen der Kinder zuzuwenden, um letztendlich deren seelische, geistige und soziale Entfaltung ermöglichen und garantieren zu können. Genau das ist der Grund dafür, warum vor allem einige Eltern dem Englischunterricht im Kindergarten kritisch gegenüberstehen.
Ich finde es fast zu früh. Also die nehmen eigentlich nichts davon mit, was sie später mal in der Schule brauchen können.
Zuerst die Muttersprache und dann kann man was anderes lernen.
Kind, Kind sein lassen, weil es hört sich ja frühzeitig auf, sobald sie in die Schule kommen.
Wenn den Kindern weniger Zeit zum Spielen bleibt, heißt das dann, dass ihre Kindheit verkürzt wird?
Auf jeden Fall.
Irgendwie schon, ja. Ich denke, sie sind noch zu klein, sie sollten ein bisschen Kindheit noch haben. Oder klein, zumindest einmal ein bisschen. Es geht später noch intensivst los.
Kurz gesagt, die Eltern befürchten, dass ihren Kindern die für sie so wichtige Zeit zum Kindsein genommen wird, dass von ihnen verlangt wird, schneller und früher erwachsen zu werden.
Dazu Herr Böttger, Professor für Englischdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Ich sehe das von einer ganz anderen Seite. Also letztlich müssen wir auch schauen, ob wir unsere Kinder fair erziehen. Wenn wir ihnen dauernd etwas vorenthalten, weil wir meinen, ja, dass die Kinder vielleicht da noch nicht reif dafür wären und dass sie diese Kapazitäten nicht haben, dann ist das nicht ganz fair, wenn wir doch gleichzeitig wissen, dass unsere Kinder, was das Sprachenlernen angeht, über mehr Kapazitäten verfügen. Das ist ja dann wieder besseren Wissens. Das heißt also, wir können ihnen ihr Leben, auch ihr berufliches Leben, vereinfachen.
Noch eine weitere Frage an Herrn Böttger. Denken Sie nicht, dass die Kinder mit dem Erlernen einer Fremdsprache überfordert sind?
Eine Überforderung stellt das auf gar keinen Fall dar, denn wir wissen ja von den bilingual aufwachsenden Kindern, also die mit zwei Muttersprachen sozusagen, meinetwegen Vater Türkisch, Mutter Deutsch, dass das alles sehr harmonisch geht, ohne Zeitverzögerung und ohne Schwierigkeiten für die Kinder. Es ist also sehr leicht für die Kinder. Und das also in den frühen Jahren schon zu initiieren, macht also ganz, ganz viel Sinn, auch von der Spracherwerbsforschung her.
Zu diesem Thema äußerte sich ebenfalls Professor Dr. Spitzer, Experte für Hirnforschung, im Rahmen der Sendung Hart aber fair. Ist es sinnvoll, meinem Kind möglichst früh viele Bildungsangebote zu machen, weil sich dann sein Gehirn möglichst gut entwickelt?
Wenn Sie Kinder beobachten, zum Beispiel am Sandkasten, dann stellen Sie fest, dass die öfters mal einfach nur hoch ins Leere gucken. Die dösen. Und wenn man uns sagt, das ist aber ganz schrecklich, die sollen doch was tun und so weiter, dann liegt man falsch. Denn wir wissen ja heute, und das ist wirklich aus der Gehirnforschung sehr gut untersucht, dass Gelerntes nachverarbeitet werden muss, um langfristig abgespeichert zu werden. Man spricht von Konsolidierung, das ist seit 100 Jahren bekannt, aber man hat es heute sehr gut untersucht. Ja? Das heißt, wenn Kinder dauernd am Lernen sind, ja, lernen sie hinterher gar nichts, weil das Nachverarbeiten und damit langfristige Verfestigen, dafür war keine Zeit. Das braucht es also auch. Kinder müssen dösen dürfen.
Wie lernt man Kind am besten?
Wenn Sie mit dem Kind in den Wald gehen, dann findet es eine Umgebung, die ist beliebig einfach, Kieselsteine, Dreck, und beliebig kompliziert, Pflanzen, Tiere. Und das Kind wird sich das raussuchen, was seiner eigenen Neugierde im Moment gerade entspricht und wird da auch unglaublich viel lernen. Und wenn man sich das mal klar macht, dass das Kind immer der Filter ist und wenn es halt passt, dann wird viel gelernt. Wenn wir nun was sozusagen von uns aus anbieten, dann ist die Chance groß, dass es nicht passt. Wenn man aber viel anbietet und die Natur ist da am besten, weil an einem Strand, in einem Wald gibt's immer alles. Und dann kann das Kind sich raussuchen und das Kind wird dann schon das raussuchen, wo es am besten lernt.
Was ist der beste Weg, um Bildung zu vermitteln?
Jeder ist für sich selbst verantwortlich, das müssen wir ihnen beibringen. Und jeder kann sich selber zu was machen oder nicht. Jeder kann sein Hirn selbst in die Hand nehmen. Darauf kommt es an und nicht, macht ihr und mal sehen, ob ich da mitmache. Das ist die schlechteste Haltung für Bildung.
Und zum Abschluss noch ein paar Fragen an die Kleinsten.
Ist
Was spielst du im Kindergarten am liebsten?
Schaukeln, spielen, malen, fangen.
Was willst du in der Schule mal lernen?
Lesen und rechnen, turnen, lesen.
Letztendlich bleibt die Frage offen, ob die gezielte Integration in den Schulalltag und die damit verbundene Verkürzung des Kindseins zu befürworten ist.
Freut euch schon auf die Schule?
Ja! 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 Im Kindergarten! Im Kindergarten! Da fangen alle als kleine Leute an. Im Kindergarten!
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser.
Kürzer, schneller, besser.
Kürzer, schneller,
besser.
Kürzer, schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser.
Für mehr Zeit beim Lernen. Tausende Schüler demonstrieren auf Deutschlands Straßen gegen G8, Bologna und Co. Einschulung mit 3, Abitur mit 14, G9, G8, G7. Wo ist nur die Zeit geblieben?
Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
Das Grundproblem ist, es wird nicht ohne Einsatz gehen. Schule ist wie Sport. Von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn man was macht, hat man mehr Erfolg, als wenn man weniger macht.
Soweit Umweltminister Dr. Söder.
Wir sind jetzt in der Schule angelangt. Verkürzungen im Bildungssystem gab es in letzter Zeit reichlich. Im Gymnasium wurde das G8 eingeführt, das Studium hat den Bologna-Prozess durchlaufen. Bedeutet dies für Schüler und Studenten Hektik, Stress und Zeitmangel oder eine bessere Vorbereitung für die Arbeit in Wirtschaft und Industrie, bessere Zukunftschancen und eine optimale Bildung?
Dazu Dagmar Beer, Hauptpersonalrätin im Bayerischen Kultusministerium und stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbandes.
Wir brauchen meiner Meinung nach eine einzige große Reform in der Bildungspolitik, die heißt Ruhe. Und die nächste Reform heißt Ruhe. Und die dritte Reform heißt Kontinuität.
Endlich, die Ruhe kehrt ein.
Also nein zu allen weiteren Reformen, denn unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Jugendlichen sind keine Versuchskaninchen.
Das G8 ist Mittelpunkt vieler Diskussionen geworden. Betroffene wie auch Vertreter des Philologenverbandes sind sich einig. Die Entwicklung kam zu schnell.
Kein Bock auf G8, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber die 9 Jahre, ein Jahr länger Zeit.
G8, also mein kleiner Bruder steckt auch mit in diesem G8 drin und wenn er nach Hause kommt, der ist nur am Lernen halt. Der hat so gesehen überhaupt keine Freizeit. Der geht eigentlich nur noch in die Schule und kommt nach Hause, lernt und dann geht er schlafen. Also der hat überhaupt keine Freizeit mehr.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, man hätte das 8-jährige Gymnasium nicht gebraucht, um die Schüler besser auf die Wirtschaft vorzubereiten. Ich bin der Meinung, das 9-jährige bereitet sie genauso gut vor, wenn nicht sogar besser.
Das G8 bedeutet Wissenskomprimierung und hat Auswirkungen in vielerlei Hinsicht. Ein ausgespartes Jahr nimmt gleichzeitig Raum für Entfaltung der Persönlichkeit, da in verkürzter Zeit die nahezu gleiche Stoffmenge bewältigt werden muss. So wurde beispielsweise an ästhetischer Bildung gespart.
Ästhetische Bildung ist ganz wichtig im Schulsystem, weil in dem Bereich halt der ganzheitliche Mensch gebildet wird. Und das ist das, glaube ich, was das Gymnasium als oberstes Ziel hat. Und spielen in einer Theatergruppe, spielen in einem Orchester zum Beispiel oder Bilder malen, setzt so viel Kreativität, soziale Kompetenz, also viele Schlüsselkompetenzen, die die Wirtschaft immer haben will von jungen Menschen, kann man in der ästhetischen Bildung gewinnen.
Und dann lieber vielleicht manches Wahlfach reduzieren, das ist aber jetzt eine persönliche Empfehlung, dafür die paar wichtigen Dinge optimieren. Dann hat man übrigens auch noch Zeit für sich selber mit einem Hobby oder mit einer Sache zu beschäftigen und sich zu engagieren. Weil ich finde, Engagement neben Schule ist schon wichtig, ob in der Theatergruppe, im Sportverein, vielleicht in einer Partei. Das tut gut, da lernt man viel und bringt dann auch voran.
Thomas Gehring, der Bildungsbeauftragte der Grünen im Bayerischen Landtag, äußert sich zu diesem Thema folgendermaßen.
Das Ästhetische ist, dass man etwas als schön empfindet, ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Alle Menschen finden Dinge schön oder nicht schön. Von daher ist es eigentlich, gehört es zum Menschen dazu, wie das Essen und das Trinken und das Schlafen.
Jedoch entstanden andere praxisnahe Angebote, wie zum Beispiel die sogenannten P-Seminare oder die Intensivierungsstunden.
Ich glaube, dass das G8 insgesamt eine gute Sache ist, weil sie einfach ein Jahr schneller in Studium, Beruf und Lebensplanung eintreten können.
Und für mich entscheidend ist, dass letztlich jeder seine Talente entfalten kann.
So der ehemalige Kultusminister und Mitverantwortliche für das G8, Siegfried Schneider.
Kurz gesagt, ein früherer Arbeitseinstieg wird heutzutage immer mehr von der Wirtschaft gefordert. Dabei ist freie Zeit für Schüler oft Mangelware. Das Gleiche gilt für Studenten. In dem Zusammenhang, das Studiensystem zu optimieren, sind oftmals Stimmen zu einem gleichwertigen Studium europaweit laut geworden. Vor 10 Jahren wurde in Bologna das Ziel gesetzt, den europäischen Hochschulraum zu vereinheitlichen. Die Umstellung auf die neuen akademischen Grade, Bachelor und Master, hat aber auch neue Hürden für die Absolventen mit sich gebracht.
Ich denke, dass man wieder viel zu schnell versucht hat, irgendeinem vermeintlichen Zeitgeist nachzuspringen.
Also von den Erzählungen meines Sohnes, der in dem Bachelor-Master-Studium jetzt eingebunden ist, sagt es bewusst im Vergleich zu meinem Studium, ich konnte noch mehr Student sein und er darf mehr studieren.
Laut dem Deutschen Studentenwerk leiden viele Studenten unter einem Burnout-Syndrom. Zudem scheint mit dem voranschreitenden Bologna-Prozess das Klischee vom lustigen Studentenleben endgültig überholt.
Ich bin jetzt kein Schüler mehr, sondern Lehrer. Und ich kriege halt von meinen Ex-Schülern immer mit, wie das Studium umgebaut ist, wie das umgebaut wurde und wie das Studium ganz anders abläuft, als es noch bei uns abgelaufen ist. Mit ständigen Tests und auswendig lernen. Da ist einfach was kaputt gegangen. Ja, weil es viel hektischer zugeht und es nur noch darum geht, irgendwie den Stoff sich reinzuziehen. Sonstige Aktivitäten dann immer flach fallen.
Der Bologna-Prozess ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine gute Idee schlecht gemacht werden kann. Also wir kaufen uns gerade die bessere Struktur, die bessere Orientierung des Studierenden durch eine größere Belastung ein. Also es ist ein schlechtes Geschäft, was da momentan passiert.
Auch der Philologenverband weint dem alten Studiensystem nach. Weltweit haben sich Arbeitgeber um die deutschen Diplom- und Magisterabgänger gerissen. Wie steht es denn nun wirklich um die Jobaussichten der Studenten von morgen?
Man hat uns beneidet bisher in der Welt um unsere Diplomstudiengänge. Und die jetzt über Bord zu schmeißen, das ging halt alles wieder viel zu schnell. Wo gehen die Leute mit Bachelor hin? Also ist überhaupt noch nicht geklärt, welche Berufsbilder das genau sind, ob die Wirtschaft die Leute überhaupt annimmt. Also von daher, das ging auch wieder viel zu schnell, wie das 8-jährige Gymnasium auch.
Doch halt, nicht jeder ist mit diesem neuen System unzufrieden. Die Studenten können schneller ins Arbeitsleben eintreten und genießen eine praxisnähere Ausbildung.
Also ich befürworte die dualen Studienangebote nicht wegen ihrer zeitlichen Komprimentierung, sondern weil hier die Möglichkeit besteht, wissenschaftliches Lernen und wissenschaftliches Studieren mit praktischen Übungen besser noch zu verbinden.
Kürzer, schneller, besser. Die Geister scheiden sich. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass sich die Lebensqualität mit dem neuen Schul- und Studiensystem stark verändert hat. Kürzer,
schneller,
besser.
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 Kürzer,
schneller, besser.
Die Krise kommt beim Einzelnen an. Millionen bangen um ihren Arbeitsplatz. Hochtechnisierte Arbeitsroboter einsatzfähig. Zu 100% loyal. 80-Stunden-Woche kommt gut an. Dabei noch mehr Freizeit möglich.
Etwas hat sich verändert in der Arbeitswelt. Wo früher noch Sicherheit und Beständigkeit zu finden waren, verlangt man heute nach Flexibilität und Dynamik. Etwa die Hälfte der Arbeitsverhältnisse in Deutschland ist befristet. Von einem Tag auf den anderen verschwinden tausende Jobs. Die globalisierte Unternehmenswelt macht's möglich. Kürzer, schneller, besser. Doch vergessen werden dabei häufig die Arbeitnehmer. Wir sprachen mit Ludwig Wenck, einem Gründungsmitglied von ATTAC Nürnberg Fürth, einer Organisation, die sich mit den Problemen der Globalisierung kritisch auseinandersetzt. Welchen Anforderungen muss sich jetzt der einzelne Arbeitnehmer in so einer globalisierten Unternehmenswelt stellen, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können?
In den 70er Jahren sind Fragen diskutiert worden, ist die Nachtarbeit nicht schädlich für die Gesundheit, Akkordarbeit und so weiter. Da stand die Qualität der Arbeit im Mittelpunkt und man hat gesagt, das muss sich immer mehr verbessern für die Menschen. Im Zuge der Globalisierung hat sich die Wirtschaft, muss man sagen, verselbstständigt und hat jetzt im Grunde genommen der Gesellschaft die Arbeitsbedingungen aufgedrückt. Und da ist eine ständige Spirale der Abschaffung von sicheren Arbeitsbedingungen, immer mehr Arbeitshetze und so weiter entstanden und die Situation der Menschen ist immer unbefriedigender in der Sache geworden. Ich glaube, wir müssen unsere Gesellschaft wieder entschleunigen, also nicht die ständige Produktivität steigern, die ständige Arbeitsdruck steigern, sondern wieder entschleunigen, zu einem Leben kommen, wo es heißt, was ist der Bedarf, was ist notwendig und wie organisieren wir die Arbeit, die dazu notwendig ist, um die Produkte herzustellen. In all the things I never made the screen and just slow down everyone, you're moving too fast. Frames can't get you when you're moving like that. Slow down everyone, you're moving too fast.
Bietet diese moderne Arbeitswelt überhaupt noch Sicherheit, Stabilität und Möglichkeiten, dass man sich mit der Arbeit identifizieren kann?
Also die moderne Arbeitswelt, so wie sie jetzt beschaffen ist, bietet für viele Leute nicht die Sicherheit. Und im Moment ist eigentlich die Tendenz mehr in der Richtung, ständig weiter solche unsicheren Arbeitsplätze zu schaffen. Die Normalarbeitsplätze sind rapide zurückgegangen und die gefährdeten Arbeitsplätze oder auch prekarisierten Arbeitsplätze sind immer mehr angestiegen.
Welche Folge hat das Aussterben des langfristigen Normalarbeitsverhältnisses für das Bewusstsein und für die Gefühlslage vom Arbeiter?
Ich bin jetzt schon im Alter und etwas weggerückt von der Situation und habe einen sicheren Arbeitsplatz. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich dann gerade für junge Menschen die Lebensbewältigung viel schwieriger gestaltet. Wenn jemand studiert hat, zum Beispiel in den 70er Jahren, dann war im Grunde relativ sicher, dass dann auch ein Arbeitsplatz für ihn irgendwo zur Verfügung steht, mit dem er gutes Auskommen oder sie ein gutes Auskommen hat. Und da war auch die Familien- und die Lebensplanung relativ gesichert. Heute ist es kaum der Fall, wenn ich von einer ATA-Kollegin höre, die Architektin ist, dass dann Praktikas gestaltet werden nach dem Studium, die überhaupt nicht bezahlt werden und die Unsicherheit in Bezug, wie geht es denn mit mir weiter, immer mehr wächst, dann ist doch logisch, Lebensplanung, Familienplanung ist fast unmöglich.
Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht.
In welchen Lebensbereichen muss der heutige Arbeitnehmer Abstriche machen und wofür bleibt dann wenig Zeit übrig?
Ich habe mich jetzt vor kurzem eine Diskussion mit einem CSU-Stadtrat gehabt, der im Tierschutzbereich tätig ist. Und da hat er darüber lamentiert, dass man immer weniger ehrenamtliche Leute findet und hat auch gleich die Antwort drauf gegeben. Weil die Leute immer stärker im Arbeitsprozess drinstecken, immer mehr ausgebrannt sind, bedeutet es, dass sie abends zum Beispiel für ehrenamtliche Tätigkeit keine Zeit mehr haben, sondern nur noch versuchen, sich zu zerstreuen und fit zu halten für den nächsten Arbeitstag, in dem sie wieder unter diesem immensen Arbeitsdruck sind, sozusagen.
They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Was genau hat die Unternehmenswelt so verändert, dass Arbeitnehmer kaum noch Sicherheit verspüren? Es ist sicherlich der globale Konkurrenzkampf, doch auch das Streben nach kurzfristigem Gewinn. In einer Zeit, in der ohne frisches Kapital nichts vorangeht, zählen vor allem die Interessen der Investoren und Anteilseigner. Sie wollen schnell viel Geld. Naja, bestimmt nicht alle. Die Zeitspanne, in der eine Aktie gehalten wird, verkürzt sich jedoch laufend. Es kommt also nicht auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik, sondern auf einen steigenden Aktienkurs an. Man nennt dies die Philosophie des Shareholder Value. Nicht nur die Global Player verfolgen diese Philosophie. Es sind auch Unternehmen, deren Markt von Haus aus begrenzt ist. Ein Beispiel hierfür die Deutsche Bahn AG. Die Bahn macht mobil, sie ist ein umweltfreundliches, sicheres und komfortables Verkehrsmittel. Schafft die Bahn also Lebensqualität?
Warum fahren Sie mit der Bahn und was bringt es Ihnen?
Es bringt Kostenersparnis,
im Vergleich zum Auto?
Es war bequem, weil es schnell gegangen ist nach München.
Aber es bequemer war, als mit dem Auto zu fahren nach München.
Weil es ein recht preiswertes und sicheres Bewegungsmittel ist.
Doch die Bahn als Unternehmen verändert sich. Das Staatsunternehmen soll privatisiert werden und somit mehr Gewinn ausschütten. Die damit verbundenen Kürzungen gehen auf Kosten der Beschäftigten und der Kunden. Es kommt zu Preiserhöhungen, weniger Investitionen ins Schienennetz führen zu mangelnder Sicherheit, es werden Stellen abgebaut, seit 1994 mehr als die Hälfte. Außerdem werden unrentable Strecken nicht weiter betrieben. Herbst 2007. Nach eindringlichen Expertenwarnungen, die Bahn müsse bereits nach 15 Jahren dem Bund wieder zur Sanierung überlassen werden, gönnen sich die Bundestagsabgeordneten eine parlamentarische Denkpause. Man verschiebt die Entscheidung um ein Jahr.
Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
Gegen Ende 2008 kommt uns ja Gott sei Dank die Finanzkrise entgegen, sodass der Börsengang verschoben werden kann und dem Bundestag noch mehr Bedenkzeit gewährt wird. Bedenkzeit, die die Verantwortlichen für einen Blick ins Ausland nutzen sollten. Denn was eine Privatisierung der Bahn anrichten kann, zeigt das Beispiel Großbritannien. Züge sind oft verspätet, es fehlt ein einheitliches Fahrkartensystem, Fahrpläne sind nicht aufeinander abgestimmt und die Tickets werden immer teurer. Die britische Aufsichtsbehörde entzog einem Betreiber auf einigen Strecken die Lizenz. Begründung: massive Qualitäts- und Sicherheitsmängel.
Unsere Empfehlung: Reisen Sie mit dem Zug durch Großbritannien und erleben Sie es selbst, wohin der Ausverkauf öffentlicher Bahnen führt. Nervenkitzel garantiert.
Wie gut eine moderne Bahn in öffentlicher Hand funktionieren kann, zeigt folgendes Beispiel.
Grüezi miteinander. Bei uns im schönen Schwitzerland heißt es nach wie vor pünktlich wie der Eisenbahn, obwohl wir sogar arschkalte Winter und viele Berge haben. Wir haben eine moderne Bahn in komplett öffentlichem Eigentum, pünktlich, sicher und überall unterwegs. Deswegen fahren wir Eidgenossen auch mehr als doppelt so viel mit der Bahn als die Deutschen. Kommen Sie zu uns in die Schweiz und erleben Sie es selbst.
Warum also fahren die Deutschen weniger mit der Bahn als die Schweizer?
Was könnte die Bahn besser machen für die Zukunft?
Was sie besser machen könnten, ja, was fehlt, ist die Informationen auf dem Bahnhof, die fehlen.
Können freundlicher sein.
An den Schaltern, sie könnte besser informieren über die Preise.
Sie kann mit mehr Waggons fahren, auch wenn die Bahnsteige nicht so lang sind. Das schaffen die trotzdem irgendwie.
Also die Toilette war jetzt gar nicht sauber.
Keine Verspätung mehr machen.
Kürzungen in Unternehmen wie der Deutschen Bahn betreffen also Arbeitnehmer und Kunden. Die Bedingungen haben sich in der gesamten Arbeitswelt verschlechtert. Kürzer, schneller, jedoch auch besser?
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser. Kürzer, schneller, besser.
Kürzer, schneller,
besser.
Kürzer, schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser.
Traditionelle Familie. Ein Auslaufmodell. Das Paar von heute zieht eine Woche Riviera voll in Kinderwindeln vor.
Wie sagt man doch so schön? Die Familie macht das Leben erst lebenswert.
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie?
Sehr.
Und warum?
Weil ich meine Kinder lieb habe.
Sehr wichtig. Das ist einfach mal Familie.
Ja, das ist mir sehr wichtig. Ja, das ist, ich meine, ein Ort, wo man sich zurückziehen kann und wo man miteinander offen reden kann über alles. Wem kann man das sonst alles erzählen?
Sehr wichtig, weil sie zu mir gehört.
Ja, weil eigentlich die Familie oberste Priorität ist und einfach wichtig ist im Allgemeinen, sage ich jetzt einfach.
Warum war Ihnen das wichtig, viel Zeit für die Familie und für die Kinder zu haben?
Weil die nur einmal so klein sind. Ja, und weil das eigentlich das Größte ist in meinem Leben.
Schatz, ich bin zu Hause.
Du kommst von einem stressigen Arbeitstag erschöpft nach Hause. Deine liebenswerte Frau empfängt dich mit einem sanften Kuss auf den Mund. Auch deine netten Kinder erfreuen dich mit ihrem Lachen. Dein Lieblingsessen steht auf dem Tisch. Die warme, nette Atmosphäre wird durch das Knistern des Kaminfeuers verstärkt. Lavendelkerzen verbreiten einen lieblichen Duft im ganzen Haus. Ach, wie schön doch so eine behagliche Familienatmosphäre sein kann.
Wie aber sieht es heute in den Familien aus?
Wie viel Zeit verbringen Sie noch mit Ihrer Familie?
Ach, nur am Abend.
Und warum?
Ja, weil keine Zeit.
Wie viel Zeit verbringen Sie denn noch mit Ihrer Familie?
Ziemlich viel, ja.
Hat sich dabei in den letzten Jahren was geändert?
Ja, es ist eher mehr geworden, weil ich beruflich reduziert habe. Beruf und Familie zu vereinbaren war für mich schwierig, weil mein Mann die Woche über weg war.
Verbringen Sie noch viel Zeit mit Ihrer Familie?
Ja, natürlich, bin ja Rentner.
Und wie Sie noch berufstätig waren, war das anders?
Da war es sicher anders, weil ich weite Wegstrecke zum Arbeitsplatz hatte. Also blieb nur der Sonntag für die Familie.
Verbringen Sie noch viel Zeit mit Ihrer Familie?
Nein. Überhaupt.
Und warum nicht?
Weil so viel Stress, Arbeit.
Und stört es Sie nicht?
Aber hallo.
Was könnte man daran ändern?
Weniger arbeiten.
Warum tun Sie es dann nicht?
Weil es finanziell dann nicht passt.
Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrer Familie?
Zu wenig.
Woran liegt es?
An der Arbeit.
Und wie haben Sie es geschafft, Beruf und Familie zu vereinbaren?
Das ist manchmal schlecht.
Schatz, ich bin zu Hause!
Kann man aus diesen Schilderungen schließen, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen unter diesen Umständen innerhalb einer Familiengemeinschaft leiden? Wir befragten Hans Seidel, Diplompädagoge und Schulseelsorger.
Es gibt ja immer noch sehr viele intakte Familien. Familien, in denen die Eltern sich sehr bemühen, ihre Kinder vernünftig zu erziehen und sich wirklich jeden Tag anstrengen und abmühen. Trotzdem darf man nicht übersehen, wir können ganz klar feststellen, dass der Familienzusammenhalt ganz klar auseinandergeht. Ja, also das mit entsprechenden Konsequenzen. Also wir haben gerade durch die Berufstätigkeit der Familienmitglieder, die Kinder gehen in die Schule, die Eltern gehen beide einen Beruf ausüben, jeder geht seine eigenen Wege. Das heißt, das erfordert völlig neue Organisationsstruktur. Kinder sind am Nachmittag häufig alleine, kommt immer mehr vor. Wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Kinder passen zu Hause auf ihre kleineren Geschwister auf, bis die Eltern wieder heimkommen und so weiter und so fort. Also da merkt man ganz klar eine Funktionsverschiebung, auch mit völlig unangemessenen Rollen, die Kinder da übernehmen müssen.
Oh yeah. Doch hat die Politik diese Problematik erkannt? Und welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es für Familien? Hierzu die Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90, die Grünen, Claudia Roth.
Das
Klar, es ist schwierig in einer Welt, wo Flexibilität erwartet wird, wo auch Mobilität erwartet wird, dass ein Familienzusammenhang dadurch nicht leidet, sondern dass ein Familienzusammenhang das mitleben kann. Dafür braucht Infrastruktur. Wir brauchen nicht mehr Kindergeld in unserem Land, außer die normale Erhöhung, da sind wir natürlich dafür. Aber wir brauchen nicht mehr Transferleistungen in die Familien rein. Deswegen sind wir ganz eindeutig dafür, dass es eine viel bessere, auch schon frühkindliche Infrastruktur gibt, die Familien zum einen entlastet, das ist die eine Sache, zum anderen aber auch den Kindern alles mitgibt, was in anderen Ländern Normalität ist und bei uns immer noch die Ausnahme.
Eine etwas andere, wissenschaftlich belegte Sichtweise zeigt die folgende Stellungnahme.
Es ist von entscheidender Notwendigkeit, dass die Kinder in der frühen Kindheit eine feste Bezugsperson haben. Das ist entscheidend für alle weiteren Bindungen. Das ist wichtig und das fällt immer mehr aus. Vom Finanziellen her ist es in vielen Familien notwendig, dass beide arbeiten gehen, weil es sonst nicht reichen würde.
Demzufolge verwundert es nicht, dass sich vor allem junge Paare häufig gegen Kinder entscheiden.
Die entscheiden sich tatsächlich immer mehr dafür, keine Kinder zu haben. Liegt einfach an einem höheren Stellenwert des Freizeitbereichs. Und da werden Kinder mehr und mehr als störend empfunden, als hinderlich für die eigene Verwirklichung. Für sowohl was Karriere anbelangt, lässt sich ungehinderter leben, wenn keine Kinder da sind. Ja? Auch eine Beziehung lässt sich einfacher führen, beziehungsweise auch beenden, wenn keine Kinder da sind. Und deswegen entscheiden sich tatsächlich mehr Menschen dafür, keine Kinder zu kriegen.
Kann man aus diesen Gründen das Bild der klassischen Familie als Auslaufmodell bezeichnen?
Familie ist kein Auslaufmodell, aber Familie ändert sich. Familie ist der Ort, wo Menschen zusammenleben, wo sie füreinander Verantwortung übernehmen und Familie ist schon deutlich mehr als Vater, Mutter, Kind.
Wenn man einen Blick in die Zukunft wagt, kann man trotz alledem eine nicht nur negative Entwicklung erkennen.
Ich denke, so ein Bereich wie Erziehung wird sicher wieder einen höheren Stellenwert kriegen. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon. Trotzdem laufen natürlich parallel Entwicklungen, die man nicht mehr aufhalten können. Und auch gar nicht sollten. Ja? Also so, ich habe vorhin den Bereich Emanzipation angesprochen. Das ist ja höchst wünschenswert, dass das diese Richtung angenommen hat. Und das wird auch weiterlaufen. Das heißt, wir werden uns wieder auf neue Werte besinnen. Und trotzdem wird es nicht mehr das Modell von früher sein. Und es wird was Neues werden müssen.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass im Laufe der Zeit viele einschneidende Veränderungen im Familienleben stattgefunden haben. Wie sich die Familiensituation in der Zukunft tatsächlich entwickeln wird, bleibt ungewiss. Sicher scheint nur, dass sich die Familie an den gesellschaftlichen Wandel anpassen muss.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Woo! Yeah, 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 yeah. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser. Kürzer, schneller, besser. Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser.
London in 2 Tagen. Erleben Sie alles, was die Metropole zu bieten hat. Für nur 19,95 Euro. Guter Preis.
Tag 1, 17 Uhr. Nach 2 Stunden Flug, die lang ersehnte Landung. Fällt auf, Heathrow scheint ein wirklich großer Flughafen zu sein. Hatte keine Probleme beim Zoll und konnte mich gleich auf den Weg in mein Hotel machen. Tag 1, 18 Uhr, die Ankunft im Hotel. Ein wirklich netter Empfang. Einen Bademantel gratis, ein paar Gutscheine für den Wellnessbereich und ich merke, langsam quält mich der Hunger. Zum Glück gibt's bald etwas zu essen. Tag 1, 21 Uhr. Bin gleich im Hotel geblieben. Morgen bleibt ja noch genug Zeit, um die Stadt zu erkunden. Vor dem Zubettgehen, Entspannung und die pure Erholung.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
Tag 2, 9 Uhr, Frühstück. Bestens geschlafen, jetzt topfit. Weich gekocht die Eier zum Frühstück, wie zu Hause. Im Hotel geblieben. Zu wenig Zeit bis zum Mittagessen, um in die Stadt zu gehen. Erstmal leg ich das Betreten des Wellnessbereichs. Danach Arbeit am WLAN-Notebook. Tag 2, 12 Uhr, Mittagessen. Zum Glück Schweinebraten. Essen auf der Insel soll ja sonst nicht so gut sein. Schweinebraten nachgefasst, muss er den Tag überhalten. Müdigkeitsgefühl. Erst noch einmal schlafen gelegt. Tag 2, 14 Uhr. Geplante Tour durch Londons Zentrum. Erstmaliges Verlassen des Hotels. Busfahrt mit rotem Doppeldecker. Beim Einsteigen zuerst auf der falschen Seite nach der Tür gesucht. Vor Beginn des Sightseeings, wichtiges berufliches Meeting mit Geschäftspartnern. Danach kein roter Bus in Sicht, jedoch ein Souvenirgeschäft. Postkarten für Freunde und ein I Love London T-Shirt gekauft. Als Erinnerung an die schöne Zeit. Beginn des Sightseeings. Buckingham Palace. Fotos von der Wachablösung geschossen. Tower Bridge geht tatsächlich auf und zu. Madame Tussauds. Einmal die Ehre gehabt, neben Elvis zu stehen. Baker Street. Auf der Suche nach Sherlock Holmes gewesen. Big Ben. Westminster Abbey besichtigt. Kurzer Blick ins British Museum. Mich erst im Hyde Park verlaufen, dann am Speaker's Corner gelandet. London Eye. Schöne Aussicht von dort oben. Tag 2. 18 Uhr. Abendessen. Wie gewohnt gut. Anstoßen auf die gelungene Reise. Tupperware im Bingo-Abend gewonnen. Eine letzte Massage im Wellnessbereich. Körperliches Befinden. Blendend.
Tag 3. 6 Uhr. Früher Morgen. Ich bin am Ende.
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser. Kürzer, schneller, besser. Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser.
Kürzer,
besser.
Schneller, besser.
Besser.
Pfleger zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er unterstützte aktive Sterbehilfe in 2 Fällen. Sozialer Bereich auf dem Weg in die Wirtschaftlichkeit. Ist Nächstenliebe bald nur noch gegen Rezept erhältlich?
Zu alt und nicht mehr brauchbar? Die Sozialstruktur in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten einen grundlegenden Wandel erfahren. Wir werden immer älter. In Deutschland gibt es aber rund 1,3 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden. In den meisten Fällen jedoch helfen Pfleger sozialer Einrichtungen den Verwandten bei der Pflege oder übernehmen diese sogar vollständig. Die Kürzung von staatlichen Geldern macht es aber unmöglich, eine umfassende und ausreichende soziale Versorgung in Deutschland weiterhin zu gewährleisten. In unser Sozialsystem ziehen wirtschaftliche Strukturen ein. Die Frage ist nur, warum ausgerechnet der Dienst am Menschen wirtschaftlich rentabel sein muss. Wenn nicht bei Pflegedienstleistungen oder Personal, wo sollten die sozialen Einrichtungen denn sonst sparen? Im Bereich der Altenpflege lässt sich dieser Wandel sehr gut beobachten.
Von dem, was finanziert wird, sind Riesenabstriche gemacht worden. Das heißt, wir kriegen ungefähr noch zwei Drittel von dem, was wir früher bekommen haben.
So äußert sich Herr Grebel, Leiter des Altenpflegeheimes der Arbeiterwohlfahrt in Hilpertstein. Doch an welchen Stellen spart man, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat?
Das heißt, es wird eingespart in erster Linie an der Zeit, die man am Bewohner bzw. am Patienten eben verbringt. Das heißt also, diese ganzen sozialen Komponenten, dieses Menschliche, das fällt komplett weg. Viele sparen einfach da Kosten, indem sie die Personalkosten senken. Das heißt, sie zahlen ihren Leuten weniger.
Dies hat aber eine sehr hohe Belastung für die Pfleger zur Folge.
Der Druck wird größer und wird weiter und intensiver nach unten weitergegeben.
Doch bedeutet das, nach unten weitergeben, für die Patienten nicht einen Verlust von Lebensqualität?
Ja, natürlich. Ich meine, umso unzufriedener und umso mehr Sorgen der Pflegende hat, umso weniger kümmert er sich natürlich um die Belange von seinem Bewohner, weil er sagt, ey, ich habe genug selber am Hals, ne?
Aber gibt es auch noch andere Gründe, warum Pfleger heutzutage weniger Zeit haben?
Diese ganzen administrativen Tätigkeiten, der ganze Schreibkram wird immer mehr und somit bleibt weniger Zeit für die Zeit am Patienten, am Bewohner. Und das merken die natürlich und sagen, wir haben zu wenig Personal.
Diese Verwaltungswut ist aber eine Erscheinung aus der Neuzeit, denn früher war das nicht so extrem.
Wir müssen einfach noch mehr schreiben, als es früher war. Heutzutage muss man seitenweise Berichte schreiben und das nervt einfach, weil es bindet Personal. Es zieht uns die Zeit weg, die wir eigentlich am Bewohner verbringen. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher.
Soziale Werte und Verantwortung scheinen bei uns also immer mehr in Vergessenheit zu geraten. In Zeiten finanzieller Engpässe scheint es somit am einfachsten, am Menschen selbst zu sparen. Bei unserem Besuch im Altenpflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Hilpertstein wurde uns nur allzu deutlich, dass bei der Fürsorge unserer älteren Mitmenschen drastisch gekürzt worden ist.
Haben Sie genügend Zeit, um die Leute optimal zu betreuen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also von mir aus gesehen bräuchten wir noch das Doppelte an Personal. Aber das ist in der Pflege überall so.
Wo müssen Sie Abstriche machen bei der Pflege?
Abstriche... Ja, überall ein bisschen. Wir schauen, dass wir einen Teil von den Leuten einen Tag richtig oder komplett versorgen und dann den nächsten Teil, einen anderen Tag dann, dass wir alle ein bisschen durch haben.
Diese Aussage kommt einem Armutszeugnis gleich. So sieht es also mit den Lebensbedingungen unserer Eltern und Großeltern aus. Klar, dass bemühte Pflegerinnen und Pfleger sich mehr Unterstützung wünschen.
In welcher Hinsicht erhoffen Sie sich noch mehr Unterstützung bei Ihrer Arbeit?
Ja, einfach hier auf Station dann. Mehr Pflege, ne? Frau Kniffer, hoffentlich ja.
Wenn man mal schält, auch dann dauert eine Ewigkeit, bis mal jemand kommt. Ich habe auch eine Betreuerin, die selten genug mal bei mir ist, sich um mich kümmert, wie das so ist. Da kann ich nicht mehr verlangen.
Doch nicht nur Kürzungen, mit denen die Betreuer zu kämpfen haben, verringern die Lebensqualität der Pflegebedürftigen. Ebenso lässt sich die Frage stellen, ob dieses Problem nicht auch ein gesellschaftliches ist.
Meine beiden Brüder sind in Nähe von Stuttgart, kümmern sich auch nicht um mich. Da sind die jungen Frauen dagegen gewesen, die alte Ziege nicht aufzunehmen, auf Deutsch gesagt. Ja, was soll ich machen? Ich bin halt hier.
Werden Sie von Ihren Angehörigen oft besucht?
Ganz wenig, zweimal in der Woche in New York. Zum Geburtstag und Weihnachten, das ist alles.
Das Alleingelassensein der alten Menschen ist für diese selbst eine schwere Belastung. So mischt sich in den Alltag der Patienten oftmals Wehmut und Depression.
Und jetzt bin ich 98. Da pfeife ich drauf auf das hohe Alter. In welcher Lage man auch immer ist, aber es ist bescheiden. So was.
Kürzer, schneller, besser. Geht nun auch im sozialen Bereich der Trend hin zur wirtschaftlichen Gewinnmaximierung? Drängt sich die Frage nach wirtschaftlicher Rentabilität am Ende vor die einer menschenwürdigen Betreuung und Pflege?
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller, besser. Kürzer, schneller, besser. Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer,
schneller,
besser.
Kürzer, schneller,
besser. Besser.
Kinder müssen dösen dürfen.
Kind, Kind sein lassen.
Wir brauchen meiner Meinung nach eine einzige große Reform in der Bildungspolitik, die heißt Ruhe.
Beruf und Familie zu vereinbaren war für mich schwierig, weil mein Mann die Woche über weg war.
Schatz, ich bin zu Hause!
Das nervt einfach.
Und es ging halt alles wieder viel zu schnell.
Ich glaube, wir müssen unsere Gesellschaft wieder entschleunigen.
Ich hätte lieber die 9 Jahre im Jahr länger Zeit.
Kürzer, schneller, besser. Heute schon gelebt?